Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
Das erste Mal durch eine Ausstellung zu gehen, wenn auch die Beschriftungsschilder hängen, ne, wenn alles fertig ist und man plötzlich so diese nur die Werke, nur die Räume auf einen wirken, das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl.
Ihr ahnt es vielleicht schon, in der heutigen Folge geht es um das Thema Ausstellungen kuratieren, also Ausstellungen machen. Und da habe ich jemanden sehr passendes zu Gast, nämlich Ulrike Groß. Sie ist Direktorin vom Kunstmuseum Stuttgart und hat jahrelange Erfahrung im kuratorischen Bereich und sehr, sehr schöne Anekdoten dabei. Wir reden heute darüber, wie entsteht überhaupt eine Ausstellung? Was sind die einzelnen Schritte? Das ist nämlich echt ein komplexes Unterfangen. Und wir sprechen auch konkret über eine Ausstellung, die Ulrike Groß kuratiert hat, in der die meisten Kunstwerke aus Essen bestanden. Und die Ausstellung war ziemlich schimmelig. Also viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast möchte ich euch einfach die unterschiedlichsten Kunstberufe vorstellen und euch zeigen, wie faszinierend einfach Kunst ist. Und da zählt der Job Kurator, Kuratorin natürlich dazu. Und bevor Ulrike Groß 2010 Direktorin in Stuttgart wurde, hat sie etliche Ausstellungen kuratiert und war dann 2002 bis 2009 Direktorin an der Kunsthalle Düsseldorf. Und naja, ich habe ja schon erwähnt, es gab eben diese Ausstellung mit Essen und die war herausfordernd. Sie haben 2010 eine Ausstellung über Eat Art kuratiert, also über Kunst aus Essen. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor und auch als eine sehr schimmelige Ausstellung. Oder wie genau war das? Also ich meine, es gibt doch wahrscheinlich keine stressigere Kunstdisziplin als Eat Art zu kuratieren, oder?
Ja, also das war eine Ausstellung, die ich aus Düsseldorf mitgenommen hatte. In Düsseldorf hat das eine Mitarbeiterin von mir damals kuratiert. Und dann habe ich mit der Kuratorin Düsseldorf gesprochen. Die fand das natürlich ganz toll, dass das jetzt auch noch woanders gezeigt wird. Und dann sind die Stuttgarter neuen Kollegen nach Düsseldorf gekommen, als ich damals noch da war, 2009, und haben mit uns gesprochen. Und da war ein wirklich witziger Vorfall, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt hier trotzdem mal. Sie haben es ja schon gesagt, es ist sehr herausfordernd durchaus, so eine Ausstellung zu machen. Man arbeitet mit Lebensmitteln, es ist nicht nur verschimmelte Lebensmittel, aber es sind Gewürze, es ist irgendwie, wir hatten Schokoladenraum. Und als wir da so saßen und miteinander gesprochen haben, kam ein Techniker rein von uns, der aber offensichtlich nicht wusste, dass da jetzt meine zukünftige Restauratorin von Stuttgart und Kuratorin und so sieht und sagte, Ulrike, gut, dass ich dich sehe. Wir haben da ein Problem. Aus dem einen Bild da im Ausstellungsraum, da waren offensichtlich irgendwie Maden und die schlüpfen jetzt. Da kommen aus einer Stelle so kleine Fliegen raus, ne? Und ich sah nur, wie die Restauratorin von Stuttgart total bleich wurde und habe irgendwie gedacht, du, da reden wir später drüber, das kriegen wir gelöst, ne? So. Und dann, klar, da musste man erstmal so sagen, denn es war ja, also in Düsseldorf war das eine Ausstellungshalle, das heißt, es konnten keine anderen Werke davon betroffen werden, außer die in der Ausstellung war. Aber in Stuttgart war es klar, gibt es eben Sammlungsräume und es gibt natürlich teure und hochrangige Sammlungswerke und das ist das Schlimmste, was man sich da vorstellen kann, ist, dass die irgendwie befallen werden, ne, von Insekten oder dass Insekten da Eier ablegen, ne, und dann später schlüpfen. Also das war so ein bisschen, wo ich so dachte, das war jetzt ein bisschen brenzlig, aber wir haben dann alles im Einzelnen durchgesprochen. Es war dann zum Beispiel auch so, es gab da eine riesige Rotating Kitchen, wo also ein ziemlich verrückter holländischer Künstler einen Würfel gebaut hat, der vorne offen war und in diesen Würfel hat er eine Küche eingebaut. Und diese Küche hat er mit allen möglichen abgelaufenen Lebensmitteln gefüllt, aber die noch gut waren. Und dann hat er am Tag der Eröffnung diese Rotating Kitchen in Gang gesetzt. Ne? Und diese Küche hat sich dann während der gesamten Ausstellungsdauer um sich selber gedreht. Das hieß aber, dass da alle Schränke aufgegangen sind und dieses ganze Lebensmittel durcheinander geflogen sind und teilweise wie so ausgespuckt worden. Ne? Also vor die Küche auf den Fußboden. Das war eine unserer erfolgreichsten Arbeiten. Also Sie können sich nicht vorstellen, Kinder, die ja wahnsinnig gerne vom Fernseher hocken oder auf ihre iPads gucken, die saßen wie hypnotisiert vor dieser Rotating Kitchen. Ich habe das teilweise beobachtet, die Eltern haben die da einfach abgesetzt, ne, sind dann durch den Rest der Ausstellung gegangen und haben die dann irgendwie nach einer Stunde wieder abgeholt. Das war für die so faszinierend, irgendwie zu sehen, wie sich etwas bewegt und diese Lebensmittel da durcheinander kullern. Ne. Tüten sich öffnen, verbunden natürlich mit einem großen olfaktorischen Faktor, denn das roch eben auch alles sehr stark. Und meine damalige Restauratorin hat mir dann auch gesagt, oh, also sie kann zum Beispiel Curry überhaupt nicht riechen. Sie weiß gar nicht, ob sie da in diese Räume gehen kann. Und dann haben wir eben auch noch Leute gesucht, die dann in diesen Raum gegangen sind, weil natürlich diese ausgespuckten Lebensmittel musste man nach ein paar Wochen schon prüfen, ob die überhaupt noch in Ordnung sind und musste die dann irgendwie raussuchen aus diesem kleinen Feld vor dieser Küche. Also das war schon eine Herausforderung, aber wir hatten zum Beispiel auch einen ganz wunderbaren Raum, der von innen mit Schokolade bemalt war, ne? Und man ging halt
klar,
rein.
Klar, normales Mittel, um zu malen. Man kennt das.
Genau, ja. Naja, also warum nicht Schokolade, ne? Es wurde ja experimentiert. Die Eat Art Künstler haben ja eben experimentiert und die haben sich ja auch gegen diesen Ewigkeitsanspruch von Kunst gewandt. Die haben gesagt, da kam gerade der Kunstmarkt auf und dann haben die gesagt, nee, wir wollen gar nicht, dass unsere Kunstwerke gehandelt werden und dann immer teurer werden und dann irgendwann bei irgendwelchen Leuten landen. Wir möchten vergängliche Kunst schaffen. Und deshalb haben die eben auch Lebensmittel genommen. Wenn man sich das heute anguckt, also zum Beispiel ein Künstler wie Dieter Roth, von dem haben wir ein Gartenzwerg bei uns in der Sammlung stehen, der früher komplett mit Schokolade bedeckt war, wo die Schokolade mittlerweile komplett verschimmelt, immer mehr abrutscht auch. Ein konservatorisch hoch problematisches Werk, was aber so gehegt und gepflegt bei uns wird, noch nicht mal mehr verrückt werden darf, dass natürlich dieser Ewigkeitsanspruch auch schon wieder ad absurdum geführt wurde. Auf jeden Fall war es eine Ausstellung, wo man nicht nur sehr viel sehen konnte, sondern wo man auch viel riechen konnte. Es war überhaupt nicht unappetitlich, es war sogar sehr sinnlich.
Ihr merkt, Ausstellungen können sehr vielfältig sein und in jedem Fall ist es ein enormer Aufwand. Also eine Ausstellung an einem Museum hat gut und gerne mal 3 Jahre Vorlaufzeit, teilweise sogar mehr. Und was die Kosten angeht, sind das häufig 6-stellige Beträge. In meiner Erfahrung ist es so, dass Leute manchmal sehr erstaunt sind, wenn sie mitkriegen, wie komplex überhaupt Kuratieren ist. Daher meine Frage, warum ist Kuratieren viel mehr als einfach nur ein paar Bilder an die Wand zu klatschen?
Ja, ich glaube, dass dieser ganze Museumsablauf ist vielen Menschen nicht klar. Ich werde auch immer wieder gefragt, Montag hat das Museum zu, dann wird Montag bei Ihnen auch nicht gearbeitet. Das finde ich immer ganz witzig, weil wir natürlich die ganze Zeit am Arbeiten sind. Wir müssen ja Dinge vorbereiten, also zum Beispiel auch für Kataloge Texte schreiben, ne, dann Dinge vorbereiten, recherchieren, solche Sachen machen. Und ich glaube, das mit dem Kuratieren wird vielleicht deshalb auch unterschätzt, weil man ja das fertige Produkt dann im Museum sieht. Und oft ist es so, die Dinge, die am leichtesten aussehen, in der Hängung, in der Ausstellung, dass die am schwierigsten hinzubekommen waren.
Bei all diesem Aufwand frage ich mich so ein bisschen, warum macht Ulrike Großes eigentlich? Was treibt sie an?
Das, was Künstlerinnen ja so ausmacht, so dieses Kreative, dieses Fantasievolle, ne, also auch dieses Bereichernde, diese anderen Sichtweisen auf Welt, Gesellschaft, Themen, die uns umgeben, das fasziniert mich besonders und da habe ich eben sehr gerne dran teil. Und weiß aber, dass ich zum Beispiel sehr gut organisieren kann, dass ich als Gesprächspartner auch sehr gut zuhören kann und dadurch vielleicht auch noch andere Aspekte und andere Möglichkeiten bei den Künstlerinnen rauskitzle.
Was finden Sie am Kuratieren richtig nervig? Was ist richtig anstrengend?
Es gibt natürlich auch Künstlerinnen, die nicht einfach sind und mit denen man dann eben besonders viel Zeit verbringen muss, um auch erstmal so ein Vertrauen zu schaffen. Nicht einfach ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, aber das bringt ja auch das Künstlersein oft so mit sich, ne? Dass die natürlich viele Dinge, die wir hier so ganz automatisch handhaben, also zum Beispiel, dass man morgens dann früh schon im Aufbau einer Ausstellung ist, die Techniker dann gerne um 17 Uhr nach Hause gehen möchten, wenn sie seit 8 Uhr schon da sind. Also dass man auch immer wieder so vermitteln muss zwischen diesen Bereichen. Also ein Künstler, Künstlerin zum Beispiel sagen sollte, also hier Mitternacht zu arbeiten, das ist jetzt schwierig in der Logistik für unser Haus und es wäre doch irgendwie prima, wenn alle gemeinsam dann ungefähr zu denselben Uhrzeiten arbeiten. Also solche Dinge.
Aber hatten Sie das mal, dass eine Künstlerin irgendwie so eine Nachteule war und so gar nicht nach diesen 9-to-5-Konzepten gearbeitet hat und das so ein bisschen zu Reibereien geführt hat?
Naja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten das schon durchaus mal, dass Künstlerinnen angefragt haben, wie dann bei uns so die Zeiten wären und dann so Mittag, früher Nachmittag hier dann kamen und alle schon gewartet haben. Und aber das ist natürlich nicht so produktiv. Es war dann nachher so, man hat sich dann geeinigt, jeder hat so ein bisschen nachgegeben, hat gesagt, okay, dann machen die Techniker halt am Vormittag was anderes und die Künstlerin kommt einfach auch mal ein bisschen früher und dann hat sich das eben ergeben.
Okay, kommen wir mal dazu, wie eine Ausstellung entsteht. Also es geht jetzt um die konkreten Schritte, bis die Ausstellung fertig ist und am Anfang steht immer das Konzept. Und da eigentlich die Frage, mache ich eine monografische Ausstellung, also über einen Künstler oder eine Künstlerin, oder mache ich eine thematische Ausstellung und suche halt ganz viele künstlerische Positionen zusammen. Und da natürlich dann die Frage, wie ordne ich das Ganze und wie kreiere ich einen Spannungsbogen über die gesamte Ausstellung, denn am Ende erzählt man mit einer Ausstellung eigentlich eine Geschichte. Und wenn das Konzept steht, fängt man an, Leihgaben anzufragen. Das ist im Endeffekt eigentlich eine Art Tauschgeschäft, also so wie mit Pokémon-Karten. Du hast das Bild, das will ich von dir haben und im Gegenzug gebe ich dir meins, das du vielleicht für deine Ausstellung gebrauchen kannst. So in der Art. Ist das bei Ihnen auch so, dass es ein reiner Tauschhandel ist und führen Sie irgendwie Liste, wer schuldet mir was oder wie funktioniert das?
Nee, also so würde ich es nicht sehen. Ich würde es auch nicht so einseitig sehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Als ich in Düsseldorf war, an der Kunsthalle, hatten wir keine Sammlung in Düsseldorf. Trotzdem brauchten wir ständig für unsere Ausstellungen natürlich hervorragende Werke. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Konzept für eine Ausstellung hat. Wir hatten zum Beispiel eine große Ausstellung zu Palermo, also Blinky Palermo. Und da war klar, also die Arbeiten sind in den wichtigsten, größten Museen, werden meistens nicht ausgeliehen. Wenn wir da rankommen müssen, müssen wir uns was Besonderes überlegen. Das heißt, wir haben für jeden Leihgeber, für jedes Museum, haben wir speziell für die Arbeiten, die wir haben wollen, besondere Konzepte geschrieben. Wir haben mit den Leuten gesprochen, wir haben sie davon überzeugt. Wichtiges Argument war, dass Blinky Palermo zu Lebzeiten in Düsseldorf, genau in der Kunsthalle, gerne eine Ausstellung haben wollte. Weil er aber so jung gestorben ist, hat er die nicht gekriegt. Das war jetzt das, was wir nachholen möchten im gewissen Sinne. Und das war dann unglaublich schön zu sehen, wie viele Museumsdirektoren gesagt haben, euer Konzept ist so super, wir leihen die Sachen eigentlich normalerweise selten aus, aber in eurem Fall machen wir das. Außerdem wissen wir, dass ihr sorgfältig damit umgeht und deshalb geben wir die euch.
Wie bekommen Sie raus, welche Privatleute welche Werke besitzen? Also als normaler Museumsbesucher sehe ich ja immer nur Privatbesitz. Das ist alles, was mir verraten wird. Wie finden Sie raus, wo ist dieser Privatbesitz? Wem gehört das? Wie kommen Sie daran?
Gut, das hat viel mit eigenen Netzwerken zu tun. Also ich kenne sehr viele Privatsammlerinnen und etliche von denen haben Webseiten, die man einsehen kann, oder sie haben zum Beispiel Kataloge, die man durchblättern kann. Also ich blätter, wenn neue Publikationen zu Privatsammlung erscheinen, ich blätter die immer alle durch, ne, und guck mal so, verschaff mir einen Überblick und erinnere mich dann im bestimmten Moment auch daran, dass ich da was gesehen habe. Also ich habe hier bei mir im Bücherregal, habe ich also mehrere Regalfächer, die alle nur mit Publikationen von Privatsammlungen gefüllt sind. Aber wie gesagt, es ist viel eben auch, dass man mal einen Kollegen, Kollegin anruft und sagt, Mensch, kennst du da jemanden, der das haben könnte? Oder für mich war zum Beispiel auch ganz wichtig, dass ich eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet habe, in einer Galerie, wo ja sehr viel an Privatsammlungen verkauft wird. Das war damals Hauser und Wirth. Und dadurch, dass die große Nachlässe da schon betreut haben, war das zum Beispiel auch im Hinblick auf Blinky Palermo ganz wichtig. Also die haben mir gesagt, ich habe da angefahrt und habe gesagt, ich weiß, dass ihr Werke verkauft habt an Schweizer Privatsammlungen. Und könnt ihr mir da helfen? Und dann haben die gesagt, ja, wir können dir helfen. Wir dürfen dir nicht die Namen sagen, von wem das kommt, aber wir würden quasi den Transport organisieren für dich.
Ah, okay. Mhm.
Und das war halt nochmal so eine Gefälligkeit aus dieser langjährigen gemeinsamen Zusammenarbeit. Ich habe nie erfahren, wem das Werk gehört, aber es wurde dann eben aus der Schweiz zu uns transportiert, stand dann Privatsammlung und nachher hat die Galerie das dann auch wieder zurücktransportiert. Das ist durchaus möglich, oder es gibt auch mal Auktionshäuser, die man anfragen kann, denn da wird natürlich auch viel an Privatsammlungen verkauft. Ich kenne eben einige, die im Auktionshäuser eben arbeiten, und die habe ich zum Beispiel bei unserer Jazzausstellung, haben wir noch bestimmte Werke gesucht. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, also da haben wir in den letzten Jahren einiges verkauft, zum Teil ins Ausland. Er würde anbieten, dass die das mal recherchieren und mir dann Rückmeldung geben. Und darüber haben wir dann auch einige wirklich tolle Werke erhalten, ohne dass wir jemals erfahren haben, wem diese Werke gehören. Denn das dürfen die uns nicht sagen. Das ist ja so diese Absprache auch zwischen Auktionshäusern und neuen Besitzern, dass die Namen nicht veröffentlicht werden.
Wenn man dann alle Leihgaben zusammen hat, werden natürlich Leihverträge abgeschlossen, damit alles wasserdicht ist, der Katalog wird geschrieben und es geht um so Themen wie Ausstellungsarchitektur. Denn in der Regel werden eigene Wände für jede Ausstellung reingezogen. Also das ist echt eine große Baustelle jedes Mal. Und es gibt Architekturbüros, die machen nichts anderes als Ausstellungsarchitektur. Und die beschäftigen sich mit so Sachen wie, wie viele Hängemeter hat die Ausstellung? Also wie viele Meter sind vorhanden, damit ich Bilder darauf hängen kann? Warum nimmt man nicht einfach die Räume, die man hat? Warum müssen die umgebaut werden?
Ja, man nimmt die Räume, die man hat, aber bei manchen Themen ist es eben notwendig, die Räume bestimmten Werken anzupassen. Also ganz einfaches Beispiel, Film, Video, Sound. Wir sind ein Museum, was sehr offene Ausstellungsräume hat. Wenn wir aber Film, Video oder Sound zeigen, hören lassen möchten, dann müssen wir Einbauten machen. Dann müssen wir also Räume abgrenzen, müssen die natürlich mit einem Dämmmaterial ausstatten, damit nicht jeder Besucher in jedem Raum das Gesprochene von einem Video hört, ne, oder die Musik oder sonst sowas. Das sind ganz einfache Beispiele. Aber es geht auch darum, zum Beispiel bei thematischen Ausstellungen eine Struktur reinzubekommen. Wir haben das bei der Ausstellung Ekstase gemerkt. Da gab es verschiedene Themenräume und wir wollten diese verschiedenen Themenräume durch eine unterschiedliche Architektur auch kennzeichnen. Das heißt, wir hatten mehr Werke, als an die Wände von diesen Räumen gingen. Deshalb haben wir dann nochmal entweder gestaffelt oder kreuz und quer oder korrekt hintereinander Wände eingebaut und haben aber durch diese Unterschiedlichkeit auch schon die unterschiedlichen Themenfelder markiert. Oder das Arbeiten mit Farbe. Wir hatten bei der Jazz-Ausstellung, der Ausstellungsgestalter gesagt, nach langem Überlegen möchte er die Ausstellungswände nur schwarz oder weiß anmalen, weil ihn das an eine Klaviertastatur erinnert hat. Das war ein genialer Gedanke. Ne? Wir haben dann nachher auf schwarze Wände Werke gehängt, die so geleuchtet haben, das war wirklich unglaublich. Und der Wechsel von den Räumen und wie das aufeinander gefolgt ist, da haben die uns unheimlich geholfen. Und das muss man können. Ne? Da können wir nicht mal eben hingehen und sagen, naja, wir malen jetzt mal ein bisschen da die Wände anders an. Also das muss schon ein Konzept haben, bestimmten Gedanken. damit es hinterher auch in sich schlüssig ist und diese Leichtigkeit auch hat, dass man durch die Räume geht und es einfach nur genießt und alles wirklich toll gehängt und toll gemacht findet.
Aber ist es manchmal so, zum Beispiel dieser Gedanke jetzt, man macht das schwarz-weiß wie eine Klaviertastatur. Bin ich ganz bei Ihnen? Ist ein sehr cleverer, guter Gedanke. Ich würde aber wahrscheinlich behaupten, dass 99% der Ausstellungsbesucherinnen und Besucher das gar nicht dezidiert so wahrnehmen, sondern maximal unterbewusst. Wo ich mich frage, haben Sie manchmal das Gefühl, unglaublich viel Liebe in Details zu stecken und Sachen so richtig zu Ende zu denken, wenn es auch darum geht, in der Ausstellung zum Beispiel Blickachsen zu kreieren? Also ich stehe in dem Raum und ohne, dass ich in den nächsten gucke, sehe ich aber schon, was für Bilder erwarten mich da, dass Sie unglaublich viel Liebe in Details stecken, die am Ende niemand checkt?
Naja, das ist eben so die Frage. Ich glaube, Sie haben es schon richtig gesagt, es ist unterbewusst, wird das wahrgenommen. Unterbewusst geht man ja durch einen Raum, es ist eine Bewegung. Ne? Man läuft ja durch eine Ausstellung. Ne? Man bewegt sich im Raum, man verhält sich zu den Arbeiten. Ne? Man sieht Dialoge, Nachbarschaften und sonstige Dinge. Wenn die nicht funktionieren, dann würde man das bemerken. Und das würde dann unangenehm werden bei einem oder irgendwas würde einen stören, ne? Und um halt dieses Optimale da rauszuholen, bedarf es natürlich dieses detaillierten Planens und dieses detaillierten Machens. Wir unterstützen damit ja auch die Aussage. Ausstellungsarchitektur darf ja nie so präsent sein, dass sie alles andere erschlägt. Es ist ja immer auch eine Unterstützung und eine Akzentuierung und nochmal eine besondere Sichtbarmachung von etwas, was uns wesentlich ist.
Am Ende kommt dann die Hängung und für viele ist das natürlich das Highlight, weil man dann endlich die Bilder an der Wand sieht. Das wird lange geplant, dafür gibt es dann Ausstellungsmodelle. Als ich im Museum gearbeitet habe als Student, habe ich diese Modelle gebaut, immer im Maßstab 1:25. Die Wände sind dann immer so mit Magnetfolie und das ist so ein nerviges Gefrickel. Ich hasse Basteln eh und dieses Ausstellungsmodell war wirklich der Horror. Aber da kann man dann schon mal schauen oder ein Gefühl dafür kriegen, wie wird die Ausstellung. Und da geht es dann echt um so Sachen, ich habe es ja eben schon erwähnt, wie Blickachsen, also wie hängen sich auch die Werke gegenüber, wenn da Personen drauf sind und zwei Bilder hängen nebeneinander, gucken sich die beiden Personen an oder gerade nicht. Manche Bilder vertragen sich auch wirklich nicht miteinander, da sind dann die Farben, das beißt sich irgendwie, das kann man aber nicht vorhersehen, da muss man halt umhängen. Oder auch, was ist der Schlusspunkt einer Ausstellung, was ist das letzte Bild, womit ich die Leute rausschicke? Also das ist etwas, wo wirklich viel Überlegung drin hängen. Also eine Hängung ist nicht trivial. Aber so eine Hängung, wie genau läuft das ab? Also wenn jetzt die Bilder ankommen, das ist ja nicht einfach nur, wie ich zu Hause ein Poster an die Wand hänge, dass es alles ganz, ganz einfach und easy ist, sondern das ist ja ein ziemlich komplexer Prozess. Wie ist das? Wie gehen Sie bei einer Hängung vor? Wie läuft das alles ab?
Also erstmal gibt's einen Hängeplan. Ne? Das ist ein Plan, der auf Grundlage von unseren Modellen erstellt wird, wo jeder einzelne Raum geprüft wird. Und dann, erfahrungsgemäß, ist es so, dass man trotzdem doch nochmal umstellt oder umhängt. Das heißt, als erstes werden die Werke gestellt. Und da achten wir im Vorfeld möglichst schon drauf, dass zum Beispiel in einem Raum, wenn wir jetzt Leihgaben haben, möglichst nicht ein Werk am ersten Tag des Umbaus und das andere am letzten Tag ankommt, denn dann kann man den ganzen Raum ja nicht richtig planen und hängen und machen, sondern wir versuchen das dann auch schon so zu bündeln, dass wir ganze Räume möglichst frühzeitig auch als Leihgaben zusammenbekommen, dort dann stellen, uns das nochmal angucken, macht das Sinn? Sind die Nachbarschaften gut? Oh, der hat ja einen ganz anderen Rahmen, als wir gedacht haben. Der Rahmen sieht jetzt neben dem anderen Rahmen, was daneben hängen sollte, aber echt nicht gut aus. Das müssen wir uns nochmal überlegen und vielleicht mit einem anderen Bild tauschen. Also das sind ja auch immer noch so Überraschungen, denn bei den meisten Bildern, Gemälden zum Beispiel, sind die Rahmen ja nicht unbedingt abgebildet, die man damit miterhält. Damit fängt es dann an. So, und wenn man dann gesagt hat, okay, man hat jetzt die endgültige Hängung festgelegt, dann sind meine Techniker dran. Und da gibt's einige, die sind spezialisiert darauf, zum Beispiel ganz in Ruhe über mehrere Tage hinweg sich zum Beispiel einer Arbeit zu widmen. Wir haben jetzt in der momentanen Ausstellung Wände Walls, haben wir ein wunderbares Werk von Thomas Schütte. Das heißt Mauer. Und das sind ganz viele kleine Plättchen, die er alle selber bemalt hat. Und diese Plättchen werden auf zwei Stecknadeln aufgelegt.
Oh Gott.
Ja, riesige Wand voll. Da ist dann auch aus seinem Studio seine Assistentin hier angereist und hat das die ersten zwei Tage geguckt, wie das mein Mitarbeiter so hinkriegt. Und dann hat sie gesagt, nee, der kann das, der macht das wunderbar. Und dann ist sie abgereist und der hat dann noch ein paar Tage weiter gefrickelt.
Also es gibt quasi so Stecknadel-Experten, die dann genau gucken, ist es so richtig auf die Stecknadel gesteckt?
Das genau, ist der Job. Der muss erstmal, wow, der muss erstmal die Stecknadeln platzieren. Es muss ja alles auch im Lot sein. Ausgerichtet, ne, darf ja nicht kreuz und quer sein. Und wir haben hier so einen Tüftler bei mir im Team, der macht das auch. Ne? Wenn der eine ganze große Wand zum Beispiel mit Fotografien hängen soll, dann macht er sich da so sein System, sein Raster an der Wand. Ne? Dann braucht er aber auch seine Ruhe. Und dann fängt er da an, dann werden die Nägel gesetzt, dann werden die Bilder gehängt und nach ein paar Tagen ist es gut. Man weiß aber, man kann den in Ruhe lassen, hinterher ist perfekt. Das Beste war bei der Ausstellung Ekstase, hatte er so eine ganze Fotowand gehängt und dann standen wir so davor und ich habe nur so gedacht, ah Mist, hätte er irgendwie 10 Zentimeter tiefer alles ansetzen müssen. Das rutschte so ein bisschen unter die Decke alles, ne, und unten war noch Platz, aber ich wusste eben, wie viel Arbeit das gewesen war. Dann habe ich gesagt, ja, sieht doch gut aus. Und dann sagt er zu mir, also ich muss ehrlich sagen, das hängt zu hoch alles. Ne, das geht so nicht. Also da packt mich jetzt irgendwie doch, ne, meine Präzision. Ich mache das nochmal neu. Und dann habe ich, also ich hätte mich natürlich nicht getraut, das zu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich hätte das eben auch kurz gedacht. Ich hätte es aber jetzt nicht so schlimm gefunden. Ne? Und dann sagt er, nein, 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 das muss schon perfekt sein. Ne? Und dann hat er sich nochmal dahin begeben. Und bei allen anderen Werken ist es so, wir haben einfach ein Aufbauteam, die sehr professionell sind, die das wunderbar machen. Und wenn die wissen, wo die Sachen hängen sollen, dann wird das gemacht und dann kann man die sich selber überlassen und dann läuft der Aufbau.
Was ist für Sie das schönste Gefühl, wenn so eine Ausstellung fertig ist?
Also der erste besondere Moment ist eigentlich das Auspacken von Werken. Also man fragt die Werke ja an und dann hat man teilweise eine Abbildung, hat sie manchmal schon im Original gesehen, manchmal aber eben nicht. Und wenn man sie noch nicht im Original vorgesehen hat, ist das manchmal wie so ein Wow- und Aha-Erlebnis. Man macht eine Kiste aus, ne, man sieht das Werk und man ist einfach total überwältigt. Das ist auch das, was ich immer so meine, ne, so dieses Originalwerk. Man muss es einfach im Original sehen. Ne. Man sieht noch, wie da der Pinsel aufgetragen ist, wo die Farbe noch ein bisschen übersteht. Ne. All diese Details, die sieht man ja auf keiner oder auf wenigen Reproduktionen. Und so diese erste Begegnung beim Auspacken und dann die zweite Begegnung im Hinblick auf das eigene Kuratieren, die Ausstellung das erste Mal fertig sehen, die Böden sind geputzt, alles ist bereit aufzumachen und die Besucher zu empfangen, das ist schon überwältigend.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Eindruck gewinnen, wie Ausstellungen entstehen und was überhaupt so den Job der Kuratorin ausmacht. Eine wichtige Info, dieser Podcast geht jetzt in eine längere Pause. Ich habe jetzt 30 Folgen gemacht und begreife das so ein bisschen als das Staffelende. Wie lange ich pausieren werde, weiß ich noch nicht. Ich lasse es euch dann auf jeden Fall wissen. In der Zwischenzeit würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da erfahrt ihr auch alle News, auch wann ich wieder mit meinem Comedy-Programm, das sich auch sehr viel mit Kunst beschäftigt, auf Tour bin. Ihr kriegt einfach alles mit. Also jakob.schwertfeger auf Instagram. Ansonsten empfehle ich euch noch meine YouTube-Videoreihe Was macht die Kunst, wo ich mich mit den verschiedensten Kunstthemen beschäftige und versuche, die möglichst unterhaltsam für euch aufzubereiten. Also schaut auch auf YouTube gerne vorbei und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, außer einmal Danke zu sagen, dass ihr diesen Podcast so viel gehört habt, dieses Projekt so unterstützt habt. Das freut mich wirklich sehr, weiß ich sehr zu schätzen. Wenn ihr gerade erst dazugestoßen seid, hört gerne auch die älteren Folgen, die bauen nicht aufeinander auf, ist extra so angelegt. Und ja, dann hören wir uns, wenn es weitergeht, mit Künstlerisch wertvoll. Bis dann. Ciao.
Das war Künstlerisch wertvoll.